Timotheus, Kapitel 1, Abvers 12 bis 17.
Bei mir in der
第一提摩太一章第一提摩太一章12節から17節。
Bei mir in der Schlachtübersetzung steht es unter dem Übertitel Gottes Erbarmen im Leben des Paulus.
Das ist Timotheus 1.
Also, Timotheus hat ja ist ein der Brief von Timotheus und Paulus, die Gemeindebriefe. Und er beschreibt sich, also seine Situation da quasi selber. Wenn ihr es habt, dann könnt ihr sagen.
Ja, es ist ziemlich weit hinten. Ja.
1. Timotheus
1. 8, Vers 12.
12 bis 17. Hast du? Okay, dann lese ich. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß und samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Dankeschön. Ich liebe diesen Abschnitt der Bibel, weil er in einer wunderschönen, zusammenfassenden Art, das sind 6 Verse, einen Blick hineingibt in das Leben von Paulus, nicht in die einzelnen Ereignisse, aber in sein zum Glauben kommen und was das für ihn im insgesamt bedeutet. Das ist ein wunderschönes Bild. Matthias hat gerade von Schlachter 2000 die Überschrift vorgelesen, Gottes Erbarmen im Leben des Paulus. Manchmal gibt es in den Bibeln so Überschriften über dem Abschnitt. Ich erinnere mich an eine Zeit, als ich als junger Student, Theologiestudent, den Auftrag hatte, in unserer Studiengruppe, Jahrgangsgruppe, bei einem Einsatz in einer Gemeinde, wo wir dienen sollten, singen, Zeugnis sagen. Da hatte ich den Auftrag, du bist dran, ich soll Zeugnis sagen. Wir waren eine Gruppe, aber sie sagten, die Reihenfolge kommt auf dich, du bist dran. Und ich habe erst protestiert, schon wieder, aber wir waren eine kleine Gruppe und jeder kam halt dran. Und dann saß ich in meinem Studierzimmer und habe mir immer überlegt, was sage ich? Mein Lebenszeugnis. Akashi. Und ich habe nichts Aufregendes zu bieten. Ich bin ganz klassisch in einem frommen Haus aufgewachsen. Seit ich mich zurückentsinnen kann, haben wir gebetet am Tisch und die Bibel aufgeschlagen. Mein Vater hat uns die ganze Bibel erzählt. Und, als Kind schon bin ich hineingewachsen, ganz normal hineingewachsen. Das ist ein großes Geschenk. Aber damals als junger Mensch dachte ich, langweilig. Was soll ich erzählen? Ich soll mein Zeugnis sagen. Die haben ähnliche Zeugnisse schon so viele. Und meine Jahrgangsgruppe kennt mein Zeugnis. Die langweilen sich noch mehr. Und ich war richtig am Überlegen, wie mache ich das. Und dann habe ich ein passendes Bibelwort gesucht, Bibel hier, Bibel da, geblättert. Und dann fiel mir dieser Abschnitt ein. Warum? weil in meiner Bibel damals, es gab noch keine Schlachter 2000, aber ich hatte den Luthertext und da stand oben drüber über diesem Abschnitt, Vers 12 bis 17, das Zeugnis des Paulus. Ah, Zeugnis, dachte ich. Hier gibt es ein Zeugnis. Und ich dachte, okay, und ich wollte anfangen lesen und dachte, nein, Paulus, der hatte ein großartiges Leben und da, was konnte der alles erzählen, wie will ich mich vergleichen? Aber ich will mal schauen. Ich habe es gelesen und dachte, langweilig. Nichts los. Schwer verständlich. Ich habe es nochmal gelesen und nochmal gelesen und dachte, wie kann man das verwenden, wenn ich mein Zeugnis sagen soll? Und dann sind mir die Augen aufgegangen. Gott macht das manchmal so, wenn wir uns mit Gottes Wort der Bibel beschäftigen und wir beten und suchen, dann zeigt er uns durch seinen Geist auf einmal die leuchtenden Stellen und dann wird das eine Botschaft. Und genauso war das bei mir. Was habe ich gefunden in diesem Text? Ich habe gefunden, dass dieser Abschnitt ein wunderschön abgeschlossener Rahmen ist, ein Zeugnis, wie es sein soll. Und zwar, ich habe angefangen zu lesen, Paulus sagt, darum danke ich Gott, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu geachtet hat. In der alten Lutherbibel fängt das noch bei Paulus an, so, ich danke, da kommt ich am Anfang, ganz am Anfang, ich danke unserem Herrn, ganz schön. Ich dachte, okay, Paulus erzählt von sich, von seinem Leben. Ich dachte, Zeugnis sagen heißt, aus einem Leben erzählen, da stehe meine Lebensgeschichte, also ich ein wenig im Mittelpunkt und was Gott mit mir gemacht hat. Und dann habe ich gemerkt, hoppla, diesem ganzen Abschnitt erzählt Paulus ein bisschen von sich, aber er erzählt viel mehr von Jesus. Was er gemacht hat, wie er ihm begegnet ist, seine Gnade. Er ist gekommen, um Sünde anzunehmen. Und am Schluss, Vers 17, ihm sei Ehre, dem König der Ewigkeit. Er. Ich habe gemerkt, darum geht es beim Zeugnis sagen. Ich soll Leute oder Menschen, die mir zuhören, nicht langweilen mit meinem Leben, sondern so Jesus ausmachen. Zeugnis sagen heißt Wegweiser sein hin zu Jesus. Zeugnis sagen heißt, ihr guckt jetzt alle auf mich. Nein, es geht nicht um mich. Es geht um ihn. Und um das, was er getan hat. Ich bin nur ein kleines Beispiel von dem, was er tut. Genau das ist das Thema, der rote Faden hier durch das ganze Zeugnis durch. Und jedes gute Zeugnis hat wenigstens zwei Teile. So haben wir einmal gelernt. Es heißt, ich war meine Vergangenheit und jetzt bin ich. Die Veränderung muss man herausstellen. Das ist ein Zeugnis. Unsere Lehrer haben uns oft gewarnt und haben gesagt, wenn ihr Zeugnis sagt, dann macht eure Vergangenheit nicht so sehr groß. Das ist die Schande. Das ist das so, wo wir am liebsten nicht sagen wollen sollten. Manchmal prahlt man gerne mit dem, wie schlimm ich war. Paulus sagt ja auch, ich war ein, was steht hier? Ein Verfolger, Vers 13, ein Lästerer, ein Verfolger, ein Frevler. Das ist alles, was er zu seiner Vergangenheit sagt. Er hat die Gemeinde verfolgt. Und das Bild von Paulus, was er hier mit drei Worten sagt, ein Lästerer, ein Verfolger, ein Frevler. Das bezieht sich zuerst auf Gott und erst in zweiter Linie auf die Menschen, denen er Böses getan hat. Ich war ein Lästerer von Gott. Ich war ein Verfolger der Gemeinde Jesu. Ich war ein Frevler. Ich habe nicht getan, was Gott möchte. Was hat er denn getan? Er hat getan, was er erkannt hat, was er tun wollte. Und Paulus hat in seinem ersten Leben ohne Christus ganz viel für Gott tun wollen, nach außen. Er wollte für Gott tätig sein, für Israel, das Volk Gottes. Und das ist eine ganz große Warnung, die Paulus in wenigen drei Worten uns aus seinem alten Leben mitgibt. Er sagt, es kann sein, dass ein Mensch sogar mit bester Absicht und vielleicht sogar mit religiösem oder Glaubensmotiv für Gott tätig sein will und trotzdem total falsch ist. Total falsch. Niemand hätte damals bei dem alten Saulus gesagt, du bist nicht gut, du bist nicht für Gott, du bist nicht für Israel. Er war 100% für Gott. Aber aus eigenem Antrieb. Dachte, so muss es sein. Die Warnung, die wir hier bekommen, aus dem Zeugnis von Paulus ist, man kann sogar ein frommes Leben für Gott meinen zu leben, aber wenn es kein Leben mit Jesus ist, ist es ein eigenes, ein irdisches, ein fleischliches Leben. Ich habe das oft gemerkt in meinem Dienst, wenn ich mit Menschen, vor allem junge Menschen, zu tun hatte. Wie weit sind sie geistlich gewachsen? Und da gibt es eine interessante Prüfungsfrage, die man Menschen geben kann, egal welchen Alters, aber bei der Jugend lässt sich sehr leicht darüber reden. Ich frage sie immer, was hast du für ein Verhältnis zu Jesus? Ich habe nicht die Frage gestellt, was hast du für ein Verhältnis zu Gott, zum Glauben, zur Bibel, zur Gemeinde. Es ist alles da drin, aber ich stelle die Pinpoint-Frage, was hast du für ein Verhältnis zu Jesus? Und die Antwort ist vielsagend. Wenn kein Verhältnis ganz persönlich zu Jesus da ist, dann ist ganz viel in der Gefahr nur religiöse Form, religiöser Anstrich. Ein guter Weg, aber noch nicht der richtige Weg. Noch nicht das, wo er hinkommen soll. Vielleicht bewahrt vor vielem, aber trotzdem eigen. Ich im Mittelpunkt. Ich möchte Gott dienen. Er wird doch zufrieden sein mit mir. Das war Paulus. Und das sagt Paulus in drei Worten. Und dann kommt er zur Veränderung seines Lebens. Das ist der zweite Schwerpunkt. Und den, hier braucht er, also ich liebe diesen Vers 13, da zeigt er diese Veränderung. Und da sagt er, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. In der japanischen Bibel kommt das ganz am Schluss. Mir ist Barmherzigkeit oder Erbarmung widerfahren. Und ich habe so als Student das gelesen und dachte, von was spricht der, von was spricht der? Erbarmung widerfahren. Jeden Tag erlebe ich Barmherzigkeit Gottes. Ah, Moment, hier ist sein Lebenszeugnis. Hier spricht er von seiner Bekehrung kurz vor Damaskus, als Jesus ihm begegnet ist. Er war auf dem Weg für Gott gegen die Christen. Und dann war er vor Damaskus und wenn man das nachlesen kann, in Apostelgeschichte 9 steht die Geschichte, wie mitten am Tag plötzlich das Licht ihn zu Boden wirft. Und wenn man da nachliest, was er gesagt hat, Damaskus, sein Erlebnis, er liegt am Boden, er weiß nicht, was geschieht. Und dann kommt die Stimme, Saul, was verfolgst du mich? Das allererste Wort, das er im griechischen Urtext, im Deutschen ist es auch so übersetzt, ich glaube im Japanischen auch, was er damals am Boden liegend geantwortet hat, war welches Wort, wissen wir das? Herr, wer bist du? Erstes Wort, Herr. Er hat anerkannt, jemand ist stärker als ich. Ich bin nicht Herr. Da ist jemand Herr, aber ich kenne ihn nicht. Er hat Jesus nicht gekannt. Wer bist du? Und die Stimme sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das nennt Paulus hier in unserem Abschnitt, aber mir ist Erbarmung widerfahren. Und ich habe mal, weil ich war Student in der Theologie und ich musste Griechisch lernen und ich habe da Freude gehabt, das Griechische nachzugucken an der Stelle und da steht tatsächlich widerfahren. Im Deutschen braucht man dieses Wort nur, wenn ein irgendetwas, ein Unglück oder etwas entgegenkommt, ein Impact, negativ. Und das braucht er hier mit dem Zusammenhang Erbarmung, Barmherzigkeit. Das zeigt dieses Ereignis. Auf einmal, er war für Gott unterwegs und auf einmal kommt, bumm, das Licht, bumm, er liegt unten und sagt, Herr, wer bist du? Das war ein Widerfahren. Ein etwas, wo Gott Stopp gesagt hat. Normalerweise gebraucht man das, wenn man irgendwo mit dem Auto gegen etwas fährt, dann ist das etwas, was einem widerfährt. Dann ist da ein Schaden, das negativ ist. Aber hier gebraucht er das in Verbindung mit Barmherzigkeit. Und oft denkt man, wenn ein Mensch eigenmächtig und letztlich gegen Jesus tätig ist, dann müsste doch Gott eingreifen mit Strafe und mit Gerichtsstaat. Gott greift hier ein, indem Jesus Stopp sagt. Aber es ist nicht Strafe. Paulus sagt, das war Barmherzigkeit, Erbarmen. Wie bin ich zum Glauben gekommen? Ich habe das und das und das erkannt. So kann man das ausdrücken, sicherlich. Aber man kann auch einfach sagen, Jesus ist mir begegnet. Durch sein Wort, durch die Umstände, durch eine Person. Er hat in mein Leben hineingegriffen und gesagt, bisher Herr, dein altes Leben. Jetzt werde ich Herr. Und Paulus hätte sagen können, ich will nicht. Ja, da. Ich glaube, Jesus hätte ihn laufen. Aber er wäre nie der Paulus geworden, den wir aus der Bibel kennen. Er wäre ein für Gott, aber gegen Jesus Mensch geblieben und wäre später einmal vor Gottes Thron gestanden, hätte alles bekämpft. So wurde er ein Knecht Jesu Christi, so nennt er sich von da an, und ein vollmächtiger Zeuge. Was war seine Vollmacht? Er hat Barmherzigkeit erlebt und das sagt er in noch einem Vers und das ist mein Abschluss in den Gedanken jetzt. Vers 16. Vers 16 heißt es, darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig noch an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Warum ist Paulus Jesus begegnet? Weil er es wollte? Nein. Gott hat eingegriffen, Jesus ist ihm begegnet. Wozu? Damit er sagt, ein Vorbild wird, ein Theon, ein Mion wird. So geschieht Gnade und Barmherzigkeit. Das Wort, was er hier gebraucht, ich werde ein Vorbild, das heißt so viel wie, ein Vergleich kann das zeigen, die ganz frühen Siedler, wonach Amerika, das neue entdeckte Amerika ausgewandert sind, die hatten am Anfang, es gab noch keine Städte, es gab nichts zum Handeln, dann hatten sie Rinderherden als ihren Reichtum, Kühe. Und dann wird erzählt in der Siedlungsgeschichte von der USA, dass es sehr früh Streit gab, weil das Land war groß, die Rinderherden waren auch groß und irgendwo gab es dann Angrenzungen an den Nachbar und dann sagte er, das sind meine Kühe, nein, das sind meine Kühe und das war der Kapital, Kühe. Und dann hat man in Amerika etwas eingeführt, was im alten Kontinent Europa schon immer normal war. Man hat die Tiere wieder gebrandmarkt. Ein Eisenstempel ins Feuer, also Stempel gegraben, meine Initialen, Bauer Meier, und ins Feuer, bis es rotglühend war, und dann an einer Stelle dem Tier aus Fell gebrannt. Ob das wehgetan hat, ich weiß nicht, aber es ging nie mehr raus. Es war da. Diese Marke ist für immer, gehört dem. Und Paulus gebraucht ein ähnliches Wort hier. Er sagt, ich bin ein Gezeichneter der Gnade Gottes geworden. Dass jeder, der mir begegnet, Paulus, nein, dass er sieht, ein Gezeichneter der Gnade Gottes. Das ist der Sinn von Zeugnissage. Nicht ich, sondern Christus. Christus. Ich habe da als junger Student gesessen und dachte, was denken Menschen, die meinen Namen hören, die mich kennen? Was ist so das Erste, was ihnen in den Sinn kommt, wenn sie über mich nachdenken? Und wenn man das überlegt, dann gibt es viele, das, vieles, was man hat, viel macht. Der eine kann das gut, der andere jenes gut, auch in der Kirche, in der Gemeinde geht das so. Man möchte sich ja viel machen, ich habe hier eine Gabe, ich kann da etwas, schön, schön. Und man möchte dafür bekannt sein. Paulus sagt, ich möchte nur noch für eine Sache bekannt sein. Ich bin ein begnadigter Megamir. Das reicht. Nein, das ist der höchste Adel, den ein Mensch haben kann. Von mir aus weg zu Christus. Mir ist darum Barmherzigkeit widerfahren, weil ich begnadigt bin und damit ein Vorbild, ein Beispiel heißt das werde, für andere Menschen. Wenn sie mich sehen, sollen sie denken, für den hat die Gnade auch gereicht. Dann für mich auch. Wenn Menschen mir begegnen, sollen sie wissen, Jesus hat ihn lieb und er hat Jesus lieb. Das ist das beste Zeichen, was ein Mensch in dieser Welt geben kann. Welches Selbstbild hat Paulus dadurch bekommen? Welches Selbstbild? Hier steht, ich bin der Größte der Sünder. Das ist Vers 15. Christus Jesus ist in diese Welt gekommen, um Sünder zu retten. Unter welchen ich der Schlimmste bin, der Größte bin. Da gibt es eine, zum Abschluss, eine wunderschöne kleine Geschichte dazu. Manchen von uns ist der Name Friedrich von Bodelschwing bekannt. Bodelschwing war ein gläubiger Mensch, ein ganz feiner Jünger Jesu, der sehr viel für arme Menschen und dann behinderte Menschen tätig wurde. Menschen mit Behinderungen hat er zuerst in seiner Familie aufgenommen, liebevoll sie, mit Geduld begleitet, ihnen das Wort Gottes gesagt, erlebt, wie sie zum Glauben gekommen sind, so einfach. Jesus loves me, this I know. Das gilt für kleinste und einfachste Menschen. Und dann wurde das größer und größer. Er hat eine Anstalt gebildet. Heute in Bielefeld, Norddeutschland, Bethelsche Anstalten, immer noch bekannt. Das war Friedrich von Bodelschwingh. Und sein Sohn hat nachher weitergemacht. Bodelschwingh war bekannt für seine Güte und Liebe. Und manchmal können solche behinderten Menschen auch grob sein. Und einmal ist es vorgekommen, er hat geholfen, ganz einfache Tätigkeiten beim Anziehen. Dieser alt gewordene Friedrich Bodelschwingh. Und dann hat er ganz plötzlich Affekt, boom, von dem Behinderten eine Ohrfeige bekommen. Und ein Pfleger war bei ihm und so, Bodelschwingh-Sensei, ist okay? Und er guckt den Pfleger an und sagt, wir haben ihn noch zu wenig geliebt. Das war seine Antwort. Und dann gab es eine Weihnachtsfeier, wie jedes Jahr. Alle Behinderten und alle Eltern und Angehörige sind auch gekommen. Große Halle, eine Bühne. Und da haben Menschen etwas vorgeführt und erzählt und Sungiki ein Spiel aufgeführt. Und eine Kindergruppe, das waren arme Waisenkinder, keine Eltern mehr, die durften Bibelverse, die zu Weihnachten passen, aufsagen, auswendig lernen. Und eine Gruppenleiterin hat mit ihren Kindern, 8, 9, 10 Jahre alt, Bibelverse gelernt. Jetzt war da ein kleiner Junge, der hat diesen Vers bekommen, Vers 15, Weihnachtsvers. Ich lese es nochmal. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Weihnachten, Christmas, um Sünder zu retten, von welchen ich der Größte bin. Und dann dachte sie, ein kleiner Junge steht vor allen auf der Bühne und sagt, Christus Jesus in die Welt gekommen, Sünder zu retten, von denen ich der Schlimmste bin, das geht nicht. Und sie hat stillschweigend den letzten Teil weggenommen und hat dem Jungen das beigebracht, er wusste es nicht besser, in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Punkt. So wie wir das gehört haben, und dann kam die Vorführung. Humbert. Und einer nach dem anderen kommt und am Mikrofon und darf seinen Vers sagen. Und dann kommt dieser kleine Junge, keine Eltern mehr. Und dann steht er da vorne. Und alle Menschen waren versammelt. Und es wird erzählt, in dem großen Saal, Friedrich Bodelschwingh, schon sehr alt geworden. Er sitzt vorne in der ersten Reihe mit und hört zu und freut sich. Und dann kommt der Junge und sagt, das ist ein wahres Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder selig zu machen. Dann war Schluss. Nichts mehr. Und es kam so ein kurzer Moment von peinlicher Stille. Hey, fehlt da nicht noch was? Und in diese Stille hinein hat der alte Vater Bodelschwingh reagiert. Er hat gemerkt, er weiß nicht mehr. Dann ist er aufgestanden, hat sich nach hinten zu der Menge umgedreht und hat in die dunkle Halle hinein gerufen, unter welchen ich der Schlimmste bin. Und hat sich wieder hingesetzt. Sonst nichts. Und es wird erzählt, dass diese Gruppenleiterin, die das überlegt hat, sehr getroffen war. Das Kind konnte das nicht verstehen. Aber diese Leiterin, das darf ich nicht weglassen. Was ist mein Ruhm und was ist Jesu Ruhm? Und Paulus hat dieses Zeugnis wie so einen Bilderrahmen von seinem Leben gestaltet. Am Anfang sagt er nicht ich, Christus, Jesus. Und ganz am Schluss kommt Vers 17. Und Vers 17 gibt es kein Paulus mehr. Gar nicht mehr Paulus. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen, dem Unsichtbaren, dem alleinweisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Auch das sagt er am Schluss. So ist es. Mein Leben ein Zeugnis für Jesus. Nicht nur das, was ich sage, mein ganzes Leben hin zu Christus. Am Schluss die Ehre Gottes. Ich darf teilhaben. Warum? Ich bin begnadigt. Gnade ist das Höchste, was man bekommen kann, weil sie nicht verdient ist, sondern geschenkt wurde. Das ist, was mir von diesem Zeugnis von Paulus wichtig geworden ist. Und ich hatte Stoff zum Erzählen als junger Mensch. So viel für heute als Andacht, als Einleitung in den Tag. Ja. Und jetzt machen wir noch so, wir haben noch kurz Zeit miteinander zu beten.